Ich habe auch schon Aussagen gehört von Freunden, die sagen, ja, Breathwork habe ich schon mal gemacht, aber das ist nichts für mich, das ist zu doll, zu intensiv, es war zu heftig für mein Nervensystem.
Viele Menschen sind einfach so überstimuliert, aber dann gleichzeitig auch so taub und disconnected, dass viele diese krass intensiven Körpererfahrungen und psychischen Erfahrungen suchen, um sich irgendwie zu spüren. Im Grunde reinforcen wir die ganze Zeit irgendwie nur das Gleiche, höher, schneller, ich brauche es noch intensiver. Wie viele Leute hatte ich, die meinten, aber ist ja nicht so richtig was passiert. Ich wollte doch aber, dass was passiert. Und dann damit können wir arbeiten, weil da ist ein Glaubenssatz, es muss eigentlich was passieren. Es muss irgendwie schmerzhaft sein. Es muss immer so ein ganz krasser, großer Aha-Moment sein, damit ich das Gefühl habe, das war es jetzt wert. Oder jetzt hat sich was verändert. Aber was ist, wenn dein Körper und deine Seele und deine Psyche in dem Moment einfach nur eine Pause brauchen und wir lernen, was es bedeutet, zu ruhen.
Hi und schön, dass du da bist. Ich sitze hier gerade in meinem wundervollen Yoga-Dom. Es ist ein grauer Tag, trotzdem irgendwie warm und spitzig. Wir haben festgestellt, heute ist Neumond, also zum Neumond ein neuer Podcast. Und ich bin heute hier nicht alleine und ich freue mich jedes Mal ganz besonders, diese Gespräche / Interviews zu führen. Ich habe immer das Gefühl, ich gehe mit dem Menschen in eine Raumkapsel und wir beamen uns dann in ein Universum. Und ich hoffe, dass du heute auch diese Erfahrung machen kannst, mit uns hier zu sitzen in diesem Dom, der tatsächlich aussieht ein bisschen wie so ein Spaceship. Und wir heben jetzt gleich gemeinsam ab. Ich bin nicht alleine hier. Ich sitze hier mit meiner wundervollen Freundin und Gästin heute, Linda Hasse. Und ich stelle dir Linda einmal kurz vor. Linda ist eine Frau, deren Arbeit ich sehr schätze und die ich schon selbst viele Male erleben durfte. Ich schätze sie nicht nur wegen ihres Wissens, sondern auch vor allem wegen ihrer Tiefe, Herzenswärme und Menschlichkeit. Sie hat ursprünglich einmal Biologie studiert sowie Gesundheits- und Ernährungswissenschaften. Sie ist Yogalehrerin, Integrative Health Coach und Breathwork Practitioner. Doch ihr Weg in diese Arbeit war keine geradlinige Erfolgsgeschichte. Es war, wie bei vielen von uns, eine sehr menschliche Reise durch Essstörungen, Sportabhängigkeit, Körper, Dysmorphie und den Versuch, sich mit Disziplin und Willenskraft zu reparieren. Erst über Breathwork und die Arbeit mit dem Nervensystem hat sich für sie etwas Grundlegendes verändert. Heilung wurde nicht mehr etwas, das sie machen oder erreichen musste, sondern etwas, das geschehen durfte. Heute begleitet Linda Menschen dabei, wieder in eine verkörperte, sichere und liebevolle Beziehung zu sich selbst zu kommen. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Wir sprechen außerdem über die Vielfältigkeit und die Einordnung von Breathwork. Was ist Breathwork überhaupt? Wie unterscheidet es sich zum Beispiel auch von Pranayama, was wir aus dem Yoga kennen? Wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und die Magie der Arbeit, die Linda macht. Und auch, wir wollen über ein paar Mythen sprechen, die rund um Breathwork bestehen. Also schön, dass du da bist, Linda. Ich freue mich so.
Ja, lieben Dank, dass ich hier sein darf. Es ist total schön, gerade so rauszugucken und einfach ins Grün zu schauen und ja, mit dir hier zu sein. Danke.
Magst du uns einmal direkt ins Hier und Jetzt holen, unseren Körper und unseren Atem? Also alle, die jetzt zuhören, die vielleicht auch gerade, weil viele hören den Podcast ja auch unterwegs, im Auto, in der Bahn oder weiß ich nicht, putzen gerade die Küche oder so. Vielleicht kannst du uns so eine kleine Übung am Anfang mitgeben, dass wir uns mehr mit uns selbst verbinden können.
Ja, voll gerne. Natürlich müsst ihr alle einmal einchecken, wo ihr gerade steht, wenn ihr natürlich oder sitzt, wenn ihr gerade im Auto sitzt, natürlich nicht die Augen zumachen, sondern trotzdem noch die Aufmerksamkeit auf den Verkehr zu richten. Aber egal, wo du bist, vielleicht kannst du die Augen erstmal offen lassen und überhaupt wahrnehmen, wo du bist. Den Raum, das Auto, deine Umgebung. Und wenn du gerade deinen Fokus auf nichts Besonderes richten musst, kannst du einfach mal die Augen so durch den Raum schweifen lassen. Gar nicht, um irgendwas Besonderes zu finden, sondern einfach nur wahrzunehmen, was dich gerade umgibt. Und einfach mit Neugierde und Offenheit vielleicht wahrzunehmen, wo die Augen ganz natürlich einmal anhalten und festhalten. Und von hier aus kannst du dann langsam wahrnehmen, was du vielleicht auch hörst. Einmal die Luft um dich wahrnehmen. Und dann deinen Körper. Vielleicht kannst du spüren, wo dein Körper gerade Kontakt hat. Entweder mit dem Autositz oder der Küchenstuhl oder die Couch. Und vielleicht kannst du dir erlauben, ein ganz bisschen mehr loszulassen. Und einfach mal wahrzunehmen, was sich gerade so in dir bewegt, was sich zeigt, wie dein Körper sich bemerkbar macht. Vielleicht spürst du irgendwo ein bisschen Kribbeln oder Wärme. Vielleicht auch irgendwo Spannung. Vielleicht spürst du ein besonderes Gefühl oder irgendwelche Gedanken, die gerade kreisen. Und es geht gar nicht darum, das wirklich zu verändern, sondern einfach nur Bewusstsein zu kreieren für das, was da ist. Und von da aus darfst du auch mal einmal deinen ganz natürlichen Atem wahrnehmen. Vielleicht merkst du, dass du eher in den Bauch atmest oder in die Brust. Dass es ein tiefer Atemzug ist oder etwas flacher. Ob du durch die Nase atmest oder durch den Mund. Und auch hier geht's gar nicht darum, etwas zu verändern, sondern einfach nur reinzuspüren. Und dann kannst du einmal einchecken, ob sich ein kleines bisschen was verändert hat von dem Moment, als wir angefangen haben, zu jetzt. Und dass es eigentlich darum geht, diese ganz kleinen Veränderungen wahrzunehmen und nicht immer die ganz großen oder auf die ganz großen immer zu hoffen und zu warten oder hinzueifern, sondern die kleinen Veränderungen, die am Ende den Unterschied machen. Und dann dürfen wir mal einmal zusammen einen tiefen Atemzug durch die Nase nehmen und vielleicht mal mit so einem schönen Seufzer ausatmen, um hier in dem Podcast wieder anzukommen.
Danke, Linda.
Gerne.
Schön. Mich interessiert total, woran ist dein Blick gerade hängen geblieben?
Draußen, tatsächlich. Auf den Bäumen, auf dem Grün, was irgendwie so was Erfrischendes und Erdendes hat. Ja, so schön.
Mhm. Mein Blick ist hier gerade an der roten Ganesha-Statue hängen geblieben, die da steht. Genau. Und witzigerweise kommt der Elefant immer wieder zu mir als Krafttier. Und das hätte ich irgendwie nie gedacht, weil Elefanten sind jetzt nicht so per se, wenn du mich fragst, ist dein Lieblingstier. Mhm. Ja, so. Aber es hat eine, ja, auch so eine ganz erdende Kraft, die ich ganz offensichtlich in meinem Leben brauche. Mhm, und Ganesha hat auch diese Elefanten-Power und Kraft. Und das ist eine ganz schöne Überleitung, finde ich. Diese geerdete Elefantenkraft, diese Power. Du hältst sehr, sehr kraftvolle Räume für Heilung, für Transformation, für Release, tiefes Loslassen. Wie bist du da hingekommen? Du bist ja auch noch sehr jung, muss ich dazu sagen. Ja, also 31, oder?
Ja.
Richtig. Und ich habe selten jemanden getroffen, der 31 ist und so kraftvolle Räume halten kann. Wie du weißt, ich bin ja auch schon länger unterwegs auf dieser Reise, auf dieser inneren Reise und habe schon viele, viele Practitioner erleben dürfen, Facilitator erleben dürfen, Lehrer erleben dürfen und bin da jedes Mal ganz ganz begeistert und erstaunt, ja, wie toll du Räume halten kannst. Wie bist du da hingekommen, Breathwork Practitioner, Facilitator zu sein? Du hältst auch viel 1:1 Räume, wo ganz, ganz viel passiert auch. Wie war dein Weg dahin, wo du heute bist? Nimm uns gerne ein bisschen mit auf die Reise. Die Antwort darf gerne ein bisschen länger sein.
Ja, danke erstmal. für deine lieben Worte. Und es freut mich, dass das deine Erfahrung ist. Ja, es gibt wahrscheinlich nicht so den einen Startpunkt, aber ich glaube, dass ich schon immer irgendwie ein neugieriges Kind auch war und auch ein Kind mit Herausforderungen und sehr früh auch angefangen habe, so alternative Methoden kennenzulernen. Meine Mama hat mich damals als ganz kleines Kind eigentlich noch zur Kinesiologie mitgenommen. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung, aber ich war fasziniert von den Dingen. Und ich glaube, dass ich dadurch irgendwie so eine Curiosity hatte. Und gerade in den Zeiten, die irgendwie sehr herausfordernd wurden, gerade so in den Teenage-Jahren und jungen Erwachsenen-Jahren, war das was ich nie verloren habe. Diese Neugierde und aber auch dieses tiefe Wissen irgendwie, da ist noch mehr und das ist nicht alles und du musst nicht irgendwie dich damit so gesehen zufrieden geben. Und ja, wie du auch schon meintest, meine jungen Teenage-Jahre, Erwachsenenjahre waren geprägt irgendwie von einem ganz verrückten Bild zu meinem Körper in der Selbstwahrnehmung. Sehr viel Herausforderungen in Bezug auf Essen und Sport. Einfach ein etwas ungesundes Verhältnis dazu, was heute natürlich Sinn macht, warum und was ich versucht habe, damit irgendwie zu kompensieren oder ja, irgendwie so durchs Leben zu kommen. Und habe damit aber wirklich zu kämpfen gehabt und habe viele Sachen ausprobiert, Gesprächstherapie und andere Modalities und habe aber gemerkt, dass ich irgendwann, ich nenne das so meinen Breaking Point, weil das war dann so, okay, rational verstehe ich das alles. Ich habe das Gefühl, ich verstehe meine Kindheit, ich verstehe die Zusammenhänge, ich kann verstehen, warum ich manche Sachen mache, aber es verändert sich nichts. Und das war so ein innerer Schmerz, zu merken, dass ich es verstehe, aber es verändert sich nicht. Und ich glaube, das war dann so der Punkt, der mich immer hat weiter suchen lassen. Und deswegen bin ich dann irgendwann zu Breathwork gekommen. Also ich habe davor Biologie studiert und Gesundheit und Ernährung, habe Yoga gemacht, die Ausbildung. Und das waren alles so Bausteine, aber wie gesagt, irgendwie habe ich nicht gemerkt, dass sich wirklich was in meinem Fühlen und in meinem Handeln und in meinem Verhältnis zu meinem Körper und mir selber verändert hat. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall einen Gespräch oder so ein Interview gehört zwischen Edward und Edward. und der eine Edward ist mein Breathwork-Mentor und Lehrer gewesen. Und habe das gehört und in mir hat so viel damit resoniert. Das war so, das macht total Sinn. Warum habe ich das? Das macht Sinn kognitiv, aber irgendwas resoniert in meinem Körper. Und dann habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin nach Bali gegangen während Corona und habe die Breathwork-Ausbildung gemacht und habe einfach gemerkt, okay, das war so the missing piece. Und das war vor allen Dingen in den Körper zu kommen. Mich selber überhaupt zu spüren von innen heraus und die Kapazität und die Fähigkeit zu entwickeln, damit überhaupt zu sein, weil die ganzen anderen Sachen, Bodydysmorphie und Sportabhängigkeit und Essstörung, waren Strategien, die ich entwickelt habe, um eben das nicht zu fühlen, weil ich nicht wusste, wie. Und ich glaube, Breathwork und diese ganze Erfahrung von Community und gehalten und gesehen zu werden, war so prägsam, dass ich langsam die Türen öffnen konnte, um reinzugehen und mal tiefer reinzuschauen, was eigentlich so dahinter steckte. Weil ich wusste, das waren alles nur Symptome. Das war nicht der Ursprung. Ich wusste, der Ursprung liegt wo tiefer, aber ich musste erstmal die Fähigkeit entwickeln, dass ich mich traue und zu wissen, wie ich diese Türen eigentlich öffne, langsam und dann Schritt für Schritt meine Reise gehe.
Ja, danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast. Erinnerst du dich noch an deine erste Breathwork-Session mit Edward? Und was hat dir Breathwork eröffnet oder ermöglicht, was vorher nicht zugänglich war?
Ich erinnere mich sehr bildlich daran. Ich erinnere mich, wie ich vor seiner Tür stand und an die Holztür geklopft habe. Und in dem Moment war es so, oh mein Gott, am liebsten würde ich nochmal umdrehen. Was mache ich hier eigentlich? Und das ist eigentlich auch so sinnbildlich für unsere Reise. Es ist, da ist was Tieferes in uns, was uns wachsen lassen möchte und Veränderung möchte. Und in dem Moment, wo wir uns eigentlich kurz davor sind, es zu wagen, zieht uns was zurück, was eigentlich im Alten bleiben möchte, weil es noch so sehr daran festhält. Und das war so so prägsam irgendwie, dieser Moment für mich. Und dann ging Gott sei Dank die Tür schnell genug auf und ich konnte nicht mehr umdrehen. Für mich war es wirklich diese Erfahrung, ich bin gut so, wie ich bin. Und jemand bleibt und hält mich da drin und sieht mich da drin. Und jemand versucht gar nicht, mich zu verändern. Und ich muss mich nicht mehr versuchen zu verändern, sondern ich kann einfach langsam mich mit mir selber verbinden. Und ich glaube, bei mir ging es wirklich darum, jemanden zu haben, der in sich so geerdet ist und die eigene Reise so bestritten hat schon, dass er mich in meinem halten kann und dass das nicht zu viel ist, dass ich Raum haben kann für diese Emotionen, die, vor denen ich so lange so Angst hatte. Und ich glaube, das war wirklich so so prägsam und dass es irgendwie aber auch so eine Sanftheit mit sich hatte. Und ich glaube, dass mein Weg davor sehr viel durch Disziplin geprägt war und ich mache das, indem ich mir noch einen Plan schreibe und noch eine To-Do-Liste, was ich abhake, damit ich ja on track bleibe, damit ich es endlich schaffe daraus. Das hat natürlich nicht wirklich funktioniert und das war so, es kann ja auch sanft passieren. Es kann sich entfalten, anstatt ich muss so sehr dafür kämpfen. Und ich glaube, das war wirklich so ein ganz prägsamer Moment und eine Erfahrung, dass es entstehen darf und nicht, ich muss es erzwingen oder forcieren oder es muss mich alles abverlangen. Ja.
Du hast eben von deinem Weg auch erzählt, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass für dich viele Modalitäten zwar vielleicht ein bisschen geholfen haben, aber dich eher auf so einer rationalen Ebene gehalten haben. Ich kann dem nur zustimmen. Ich habe ja auch ganz viele verschiedenste Arten der Therapie ausprobiert, die mich aber auch immer auf so einer rationalen Ebene gehalten haben, auf einer rationalen Ebene des Verstehens. Und ich glaube, ganz viele resonieren auch damit und sagen, ja, das kenne ich, so geht es mir auch mit vielen Themen vielleicht. Ich habe die verstanden, ich habe die vielleicht auch schon unterschiedliche Art und Weise bearbeitet, aber trotzdem passiert irgendwie keine Veränderung. Glaubst du, dass Heilung auch durch Fühlen passiert, ist nochmal zu fühlen, vielleicht auch vergangene Erfahrungen, dass sozusagen das Fühlen alleine dazu führt, dass wir es auch heilen?
Ja, ich meine, super, super komplex. Ich glaube, dass wenn wir natürlich eine Erfahrung machen, wo nicht der Raum, also rein äußerlich wirklich der Raum nicht dafür da war, aber auch in einem selber die Kapazität nicht oder in der Beziehung, in der ich gerade mit jemandem stand, dass wenn da kein Raum ist, dann drücken wir es nur irgendwo hin. Es ist ja, da ist ja was, wenn mich was bewegt. Aber ich weiß dann in dem Moment nicht, wie ich selber zulassen kann, wie ich da drin mich halte. Ich weiß nicht, wie der andere mich da drin hält. Und naja, der Schutzmechanismus, ich pack's irgendwo. Aber damit ist es natürlich nicht durchlebt und integriert. Und ich glaube, das ist, was uns so was immer so im Hintergrund noch so weiterläuft, weil es nie vervollständigt wurde, so gesehen. Und ich glaube wirklich, dass es geht nicht nur um das Fühlen, aber das Fühlen hilft uns natürlich nochmal dem Raum zu geben, was vielleicht damals zu groß erschien oder keinen Raum hatte, da nochmal reinzugehen und auch zu merken, wow, okay, das ist vielleicht jetzt irgendwie tief und das ist irgendwie auch schmerzhaft vielleicht oder es ist total schön, was auch immer so hochkommt. Und ich kann aber hier bleiben. Ich kann mich da drin halten. Ich muss nicht wegrennen davor. Ich kann literally hier auf der Erde bleiben und mich dadurch navigieren und zu merken, dass wenn wir dem oft einfach den Raum geben, und aber hier bleiben, also dass wir im Grunde geerdet sind, aber trotzdem den Gefühlen Raum geben, dass wir nicht uns komplett davon einnehmen lassen, aber dass wir den Raum geben. Und ich glaube, dass wir dadurch einfach diesen Zyklus im Grunde vervollständigen. Also wir fühlen es und wir fühlen es einmal durch und wir kommen raus. Und ich glaube, das Wichtigste dann, und das geht, glaube ich, leider manchmal unter, ist, danach damit zu sitzen und zu sagen, okay, und was bedeutet das? Wo resoniert das in meinem Körper? Wie fühle ich mich jetzt? Und was bedeutet das für mein alltägliches Leben, diese Erfahrung? War das ein Hinweis auf etwas, was ich verändern darf? War das ein Hinweis auf meine Bedürfnisse, auf meine Grenzen? Und wie kann ich das jetzt Schritt für Schritt umsetzen? Also die Integration von dem. Also das reine Fühlen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das immer unbedingt hilft, nur. Sondern so, kann ich das fühlen und hierbleiben und dann rauskommen und gucken, okay, was war eigentlich die tiefere Bedeutung auch dahinter? Und da kommt ja das Rationale wieder zum Beispiel ein bisschen mit ins Spiel. Also ich sage auch nicht, geh nur über den Körper und nur über das Fühlen, sondern die Balance zwischen beiden, das Zusammenspiel, ist, glaube ich, das, was es dann so wirksam und wirklich tiefgehend und langanhaltend macht, die Veränderung.
Mhm. Ja. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass diese Konzepte, sag ich mal, die wir auch bekommen im Yoga, in der Yoga-Philosophie, zum Beispiel Yamas und Niyamas, zum Beispiel yogische Werte beispielsweise oder die Koshas, ja, verschiedene Energieschichten im Körper. Das sind Konzepte, aber die helfen uns, uns zu verstehen und uns sozusagen auch zu orientieren in der Welt. Und deswegen sind die auch total wertvoll. Ne? Ist natürlich auch rationales Wissen wahnsinnig wertvoll. Wenn du das kombinierst sozusagen mit verkörperter Erfahrung und Körperarbeit, Körperheilungsarbeit, dann kann man das auch wieder einordnen, die Erfahrungen, die man zum Beispiel im Breathwork macht. Und dann merkt man so, ah, okay, das ist vielleicht passiert oder der Teil von mir war da, ne? Oder wenn du dich mit dem inneren Kind vorher beschäftigt hast, in der Therapie oder so, und dann kannst du es plötzlich einordnen. Ja. Und ich glaube, wenn du da noch gar kein Wissen hast, ist es vielleicht manchmal sogar schwerer, wenn du in so Erfahrungsräume kommst und dann gar keine Idee hast, was da eigentlich passiert ist.
Total.
Also das gilt natürlich nicht nur für Breathwork, sondern für jegliche bewusstseinserweiterte Erfahrung eigentlich, ne?
Ja, allgemein. Ich glaube wirklich, dass es super wichtig ist, dass wir auch gleichzeitig natürlich verstehen, was passiert. Also ja, dass wir eben beides zusammenbringen. Ich glaube, dass das wirklich viel ausmacht. Und deswegen nehme ich mir zum Beispiel auch bei Breathwork in Gruppenangeboten oder in One-on-Ones viel Zeit am Anfang, dass die Leute verstehen, jedenfalls zu einem gewissen Grad, was passiert eigentlich in meinem Körper, in meiner Psyche, wie kann ich das einordnen? Weil ansonsten ist es manchmal nur eine Erfahrung, sage ich mal. Aber es ist so, okay, dann das Ganze noch einzubetten in eine Bedeutsamkeit, in ein Verstehen. Natürlich müssen wir nicht alles analysieren, darum geht es überhaupt nicht. Aber so ein Grundverständnis zu haben, okay, wie kann ich das jetzt eigentlich einordnen? Was bedeutet das für mich? Was ist da eigentlich gerade passiert? Ist super, super wichtig.
Ja. Ja, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was passiert in einer deiner Breathwork-Sessions?
Ja. Ja, vielleicht sollten wir vorher einmal kurz
unser Buzzword erklären. Genau, wir haben nämlich schon oft das Wort Breathwork verwendet.
Mhm.
Vielleicht magst du uns einmal erklären, was bedeutet Breathwork für dich? Es gibt nämlich ja ganz unterschiedliche Arten von Breathwork, das muss man auch erstmal dazu sagen, unterschiedliche Herangehensweisen, so wie es ja auch nicht nur, ich sag mal, einen Yoga-Stil gibt, gibt es auch im Breathwork unterschiedliche Methoden, kann man sagen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
Ja, total. Ja, es ist wirklich nur so ein überstehender Begriff und da fällt ganz, ganz viel drunter. Und das ist halt so spannend, weil wenn du heute jemanden fragst, ja, hast du Breathwork schon mal gemacht, dann können die ja sagen, aber wir können von 3 Millionen unterschiedlichen Universen sprechen, weil es ganz unterschiedliche Ausrichtungen, Arten und Weisen und Intentionen dahinter stecken können. Ich glaube, allgemein kann man Breathwork unterteilen in eher so verstandesgerichtet, also mind-based Breathwork, und darunter würde Pranayama ja fallen, wo wir ja eher den Verstand nutzen, um den Atem in einem bestimmten Muster zu leiten oder zu zählen oder in einem bestimmten Körperbereich zu richten und mit dem Ziel ein bestimmtes Outcome so gesehen zu haben. Also wenn ich jetzt irgendwie merke, wow, ich komme so gar nicht aus dem Quark, dann könnte ich zum Beispiel ja Breath of Fire machen. Und es aktiviert ein bisschen mein Nervensystem und bringt das Ganze so ein bisschen in Schub. Und ich merke danach vielleicht, wow, ich fühle mich ein bisschen energetisierter, ich ein bisschen mehr hier, ein bisschen klarer. Ich könnte abends zum Beispiel eine Breathwork-Übung machen, wo ich mehr mich auf die Ausatmung konzentriere, die länger werden lasse. damit mein Nervensystem runterfährt und ich den Tag irgendwie so ein bisschen ausklingen lassen kann, damit ich dann überhaupt übergehen kann in den Schlaf. Das sind ganz spezifische Übungen, die wir machen können, um uns so und so zu fühlen. Also wir können damit unmittelbar eigentlich unser Nervensystem beeinflussen. Und das ist großartig, weil es gibt uns so einen, ich finde gerade das deutsche Wort nicht, Sense of Agency. Also wir können in dem Moment.
Selbstwirksamkeit.
Genau. Ja, total. Und das ist großartig, wenn wir das haben. Aber natürlich wollen wir nicht die ganze Zeit durchs Leben gehen und die ganze Zeit, jetzt muss ich die Übung machen und die Übung und die Übung machen, weil ich merke, ich bin hier gerade irgendwie ein bisschen drüber oder drunter. Aber das ist es im Grunde, was so eher verstandesgerichtet ist. Und das andere ist, eher über den Körper zu gehen. Und aber auch darunter fallen ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, holotrophisches Atmen, Conscious Connected Breathing, Rebirthing. Und im Grunde bedeutet das, dass man folgt zwar ein paar Prinzipien, Atemprinzipien, aber man lässt eher so den natürlichen Atemfluss passieren und geht mehr über die Körperempfindung, würde ich sagen.
Wim Hof, würdest du es auch unter Mind-Based zählen?
Ja, eher. Ja.
Weil es ja auch einen klaren Zielrhythmus hat.
Ja. Und natürlich auch da man muss sich eigentlich jede spezifische Atemübung angucken und die sich angucken, was wirklich dahinter steckt. Das sind alles nur so grobe Einordnung. Und unter Body-Based Breathwork fällt auch Conscious Connected Breathing und darunter im Grunde FBR Breathwork. Also das, was ich gelernt habe, Facilitated Breath Repatterning, was ein Zusammenbringen von Conscious Connected Breathing, also verbundener Atmung und Körperarbeit ist. Und in Conscious Connected Breathing, es bedeutet eigentlich nur, dass wir uns hinlegen, dass wir auf den Rücken legen, dass wir die Augen eingeschließen, wenn sich das gut für uns anfühlt, dass das Ganze eigentlich immer mit Musik begleitet ist und dass wir den Atem verbinden, also dass wir durch den Mund ein- und ausatmen und normalerweise jetzt, wenn wir gerade reden oder beziehungsweise du mir zuhörst, atmest du ein, du pausierst ein bisschen, du atmest aus, du pausierst ein bisschen. Und in Conscious Connected Breathing lassen wir im Grunde diese Pausen weg und verbinden die Einatmung mit der Ausatmung. Und gar nicht irgendwie, dass wir das forcieren, dass wir ganz tief einatmen und ganz stark ausatmen müssen, gar nicht. Sondern wir atmen einfach ein, lassen den Atem natürlich kommen. Und wenn wir so gesehen voll sind, oben angekommen sind, lassen wir die Ausatmung einfach rausfallen. Und wenn wir wieder ausgeatmet haben, atmen wir wieder ein. Und im Grunde dadurch, dass wir diese Pausen weglassen, verändern wir unsere Blutzusammenstellung von CO2 und Sauerstoff. Und was dann passiert ist, dass unser Gehirnzustand sich auch verändert. Und manche Regionen sind mehr aktiv und manche ein bisschen weniger als im Alltag so gesehen. Und was dadurch passiert ist im Grunde, dass wir das Nervensystem so ein bisschen, ich stelle mir mal so einen Suppentopf vor und der stand Ewigkeiten und alles Gemüse hat sich unten irgendwie so angesetzt. Und im Grunde, was wir am Anfang in der Breathwork Journey machen, ist, dass wir so ein bisschen umrühren, ein bisschen Activation da reinbringen, um zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir unser Nervensystem ein bisschen stimulieren. Und das ist es eben, was im Zusammenhang mit Musik, mit Körperarbeit, jemand fasst mich in bestimmten Bereich meines Körpers an, ist bei mir, dazu führen kann, dass eben bestimmte Emotionen hochkommen, die einhergehend mit einer Berührung. Es kann sein, dass eine Berührung einfach dann Signale an dein Gehirn sendet und eine Erinnerung einfach hochkommt oder ein Gefühl und wir dann die Chance haben, damit zu sein, nochmal reinzugehen, zu gucken, okay, was möchte da vielleicht noch gefühlt werden, gesehen werden, ist da vielleicht ein Insight hinter, das kommt natürlich und dem den Raum zu geben und jemanden zu haben, der dich da drin unterstützt und hält und gleichzeitig, dass wir eben hier bleiben in unserem Körper, dass wir nirgendwo abdriften müssen und dann wieder rauskommen und das Ganze sich setzen lassen. Und das ist im Grunde, was wir in FBR Breathwork machen, ist dieses Conscious Connected Breathing, die Einatmung mit der Ausatmung verbinden, das Ganze ist mit Musik. Und dann klettern wir im Grunde so ein bisschen so eine Leiter hoch. Und in der Mitte der Journey gibt es so gesehen eine Peak, wo es sein kann, dass es so ein bisschen, die Musik ein bisschen schneller ist, dass wir natürlich mehr noch in unserem Körper sind und mehr merken, was eigentlich gerade passiert, weil wir es einfach ein bisschen mehr aktiviert haben. Und nach dieser Peak so gesehen ist ganz viel Zeit für Integration, dass dein Atem wieder ganz natürlich zurückkehren kann, dass Pausen zwischen den Atemzügen sind, dass wir mehr in den Bauch atmen, um wirklich dem Nervensystem die Chance zu geben, das, was gerade so aufgewirbelt wurde, sich neu setzen zu lassen. Meiner Meinung nach die absolut wichtigste Phase eigentlich in der Breathwork Journey, die oft leider so ein bisschen übersprungen wird und wo wir auch lernen, unsere Beziehung zu Rest, also zur Ruhe, zum Runterkommen, was in unserer heutigen Zeit ja super schwer ist und ja, ganz, ganz kraftvoll irgendwie. Und dann am Ende leite ich die Leute raus und dann ist der Teil, der die Leute können erzählen, was irgendwie so für sie hochkam, um dann diese auf einer anderen Ebene nochmal die Integration weiterlaufen zu lassen, zu gucken, wo die Bedeutsamkeit, die Zusammenhänge sind. Und natürlich hört die Session dann überhaupt nicht auf, wenn die Klienten meine Tür verlassen oder schließen, sondern danach geht's weiter. Und das ist ja wirklich, das ist ja beim Yoga genauso, es hört ja nicht auf der Matte auf. So die Philosophien und so, die hören ja nicht im Yogaraum auf, sondern wie begegnest du dem Leben da draußen? Welche Veränderungen machst du? Wo hast du mehr Bewusstsein für dich? Und das ist genau das Gleiche bei Breathwork. Was hat diese Erfahrung mir über mich selber gezeigt, über das, was vielleicht im Leben nochmal anders, neu gestaltet werden darf? Und wie kann ich das dann Schritt für Schritt wirklich verändern? Ansonsten bleibt es einfach nur eine Erfahrung auf der Matte, ehrlich gesagt.
Ja, danke. Ich durfte ja schon ein paar Sessions bei dir machen und ein paar Reisen, innere Reisen, also von außen, das, was du gerade beschrieben hast, also für diejenigen, die das noch nie gemacht haben, vor allem nicht dieses One-on-One Facilitated Breathwork. Ich habe verschiedenste Erfahrungen machen dürfen mit Breathwork, von Pranayama bis über Breathwork in der Gruppe, wo die Hände krampfen und ist eher so, ja, ich habe eher das Gefühl, dass ich gehe raus aus meinem Körper eigentlich. Zu Wim Hof, also ich habe schon viele, viele verschiedene Atemerfahrungen gemacht. Die Erfahrung, die ich bei dir machen durfte, was ich besonders daran finde, ist, also von außen, sage ich mal, passiert gar nicht so viel. Du siehst von außen, liege ich auf der Matte und du berührst mich sanft und du bist da und hältst den Raum und unterstützt. Ne? Das ist natürlich ganz viel, was du machst, die Musik im Hintergrund. Aber dann gehe ich eigentlich in eine innere Reise und bin trotzdem aber verkörpert. Ich fühle mich trotzdem, ich habe Visionen vielleicht, ich habe Gefühle, die hochkommen, Körperempfindungen und trotzdem bin ich aber hier. Also es ist trotzdem eine geerdete Erfahrung, auch wenn sie vielleicht zu tief spirituell sein kann, emotional sein kann, was ich finde, was diese Art von Breathwork auch ganz besonders macht, dass sie eben diese, ich sage jetzt mal, bewusstseinserweiternden Erfahrungen verbindet mit einer sehr verkörperten Erfahrung. Ja, also und was ich so spannend finde, du hast es ja eben kurz erklärt, auch was, dass sozusagen andere Gehirnareale aktiviert werden, indem wir diese Pausen weglassen zwischen der Ein- und Ausatmung. Was ich so faszinierend finde, ist, dass man relativ schnell, also Mann, darf ich sagen, ich habe auch ja schon Freunde, die bei dir waren und wir haben uns natürlich auch ausgetauscht über unsere Erfahrung, relativ schnell an sehr profunde, sehr tiefe Themen rankommt. In jede Session geht man mit einer Intention und trotzdem weißt du nicht, was passiert. Ja, was wird dir gezeigt? Was darfst du fühlen heute oder was darfst du erleben? Wie kann das eigentlich sein, dass ich innerhalb von 10 Minuten an tiefe Kindheitserfahrungen komme, wo ich so offen, sag ich mal, im Alltagsbewusstsein gar nicht denken würde, dass die noch so für mich präsent sind und plötzlich so zack, kommt vielleicht eine, wie du sagst, eine Erinnerung aus der Vergangenheit, schießt plötzlich hoch. Womit hat das zu tun, dass dann wir plötzlich an ganz tiefe Themen rankommen?
Sehr komplex. Ich glaube, dass es auch immer mehr wissenschaftlich erforscht wird und es ist halt so spannend, weil wir haben auch so viele Studien oder es gibt mehr Studien jetzt zu Breathwork, aber auch das ist so, ja okay, da kann eine Studie jetzt zu Wim Hof sein, was aber überhaupt nicht eine Studie über Conscious Connected Breathing ist. Oder es könnte sogar Conscious Connected Breathing sein, aber das eine ist, wo wir es forcieren und wo das andere ist eher so, was du auch meintest von deiner Erfahrung, es ist eher sanft, es ist ein Zulassen, es passiert so gesehen gar nicht von außen so viel. Von daher ist es super spannend, wo wir heute stehen irgendwie mit der Wissenschaft und ich glaube, dass da auch mehr und mehr kommt, dass wir das verstehen, was in einer spezifischen Breathwork-Journey passiert und natürlich müssen wir im Grunde bei jeder einzelnen Person alle möglichen Testtools haben, um genau zu verstehen, okay, welche Gehirnareale werden sind aktiv, wann sind sie weniger aktiv, in welchem Gehirnzustand, also in welchem Brainwave befinden wir uns so gesehen. Und das ist natürlich auch noch von Person zu Person immer unterschiedlich. Ich weiß, dass Edward einen im Grunde so einen Breathwork Lab eröffnet oder eröffnet hat, wo die langsam versuchen, das zu tracken, Journey von Journey, und zu gucken, was wirklich bei jedem passiert. Aber im Grunde, ja, wie gesagt, durch diese Pausen verändern wir unsere Blutzusammenstellung von CO2 und Sauerstoff. Gerade, also überwiegend kommt es dazu, dass wir einfach mehr CO2 ausatmen, als wir eigentlich produzieren und was dann dazu führt, dass sich eben Dinge in unserem, der pH-Wert in unserem Blut verändert sich. Damit verändert sich unser Gehirnzustand. Dadurch, dass wir natürlich auch tiefer und ein bisschen schneller atmen, als wir normalerweise tun, wird unser Nervensystem aktiviert, unser Herzschlag geht hoch. Und das alles sendet natürlich Signale an unser Gehirn. Jetzt paaren wir das Ganze mit Musik und dann noch jemand, der dir plötzlich irgendwie deine Hand hält oder eine Hand auf deinen Bauch, wo dann auch noch physische Berührung da ist, die dann ja auch nochmal von deinem Körper hoch ans Gehirn geleitet wird. Und das kann einfach dazu führen, dass plötzlich eine Erinnerung da ist, die durch so viele Einflüsse, es kann eine Berührung sein, es kann ein Song sein, es kann diese Aktivierung im Nervensystem sein. Es kann ja auch sein, dass wir atmen und wir merken plötzlich so, es fühlt sich ein bisschen an, als würde ich Kontrolle verlieren. So, ich meine, ich war der absolute Vorreiter von Kontrolle damals und es war so, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich verliere so ein bisschen die Kontrolle. Und da ranzugehen langsam und zu gucken, okay, was kommt denn dann hoch? Und dann waren es bei mir zum Beispiel dieser Kontrollverlust, waren Erinnerungen aus der Kindheit. Und das ist, wie diese Dinge dann hochkommen können. Und die Kunst, glaube ich, ist wirklich, die Tür zu öffnen, einen Fuß reinzuhalten oder mal reinzugucken und wieder rauszugehen und hier zu bleiben. Und das ist ja auch, was du sagst in deiner Erfahrung. Dieses, ich habe diese Gefühle, ich habe diese Erfahrung, aber ich habe das Gefühl, ich bin verkörpert, ich bin noch hier. Und das ist genau das, was wir ja erzielen oder erreichen möchten, ist, dass wir die Kapazität haben, in unserem Körper zu bleiben. Wir müssen nicht wegrennen, wir müssen nicht dissoziieren, wir müssen nicht irgendwie ja total numb oder also abgestumpft oder gefühllos werden. Wir können hier in unserem Körper sein und gleichzeitig können wir uns dieser menschlichen Erfahrung öffnen, dem Gefühl der Erinnerung nochmal und das verarbeiten. Und ich glaube, das ist es wirklich, was dann diesen Kreislauf, diesen Loop schließt, in dem wir vielleicht unser Leben lang, also ich meine, dieser Kontrollverlust bei mir und die Angst vor den großen Gefühlen, hang ich lange drin in diesem Loop, bis ich dann den Raum und das Setup und die Practice gefunden habe, die mir ermöglicht hat, ganz langsam mich damit anzufreunden, um tiefer und tiefer da reinzugehen. Eine Schicht nach der anderen. Es ist wie so eine Zwiebel, die man schält. Also es sind ja zig viele Schalen so und man berührt immer vielleicht so ja seine Themen, aber immer von einer anderen Perspektive. Und ich glaube, das ist es, was ja dazu führt, dass dann manchmal solche Themen halt hochkommen können. Und wie du auch meintest, jedes Mal ist es dann aber auch anders. Der Körper und die Psyche sind weise. Und das ist, glaube ich, die größte Lehre, dass Heilung das Loslassen von Kontrolle ist.
Ja, sehr schön. Absolut. Jede Session kann anders sein. Ich weiß noch, dass ich auch schon bei dir saß und sagte, ich glaube, ich muss heute ganz viel releasen, ich muss ganz viel weinen. Und dann habe ich gar nicht geweint und war einfach so entspannt. Ja, also es kommt dann auch immer das, was sich gerade zeigen darf und dem dürfen wir auch vertrauen.
Total. Und es ist ja auch spannend, dass wir manchmal, und ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen, wie Heilung manchmal dargestellt wird. Und das ist eben nicht dieses, ich muss ganz laut schreien und ich muss tief schluchzend da liegen oder ich muss auf den Boden hauen. So, das kann alles kommen, wenn wir diesen Ground in uns geschaffen haben, auch mit Intensität manchmal zu sein, ohne uns zu verlieren, so gesehen. Und aber dass der Weg dahin auch oft erstmal ein Schritt nach dem anderen ist, um das überhaupt, diese Grundlage in uns aufzubauen. Und dann ist es manchmal, dass wir gar nicht diesen intensiven Ausdruck brauchen. Und manchmal brauchen wir ihn. Aber es ist wirklich dieses, habe ich die Kapazität, damit eigentlich zu sein und das zu halten? Oder mache ich das jetzt, um danach ein absolutes High zu empfinden? Weil natürlich habe ich sau rumgeschrien. Mein Körper hat so viel Adrenalin produziert. Natürlich fühle ich mich erstmal high. Aber es ist so, kann ich denn auch mit dem, was darunter noch sitzt, dann sein? Und kann ich dem Raum geben? Und kann ich das dann zuordnen? Oder ist es eben wirklich nur so eine weitere tiefintensive Erfahrung? Und das war's. Und dann brauche ich eine Breathwork-Session nach der nächsten oder was auch immer es ist. Die einen brauchen Ayahuasca, die anderen brauchen, was weiß ich nicht. Ist es das? Also, dass ich dann immer wieder das brauche? Oder bauen wir in den Sessions langsam so die Kapazität auf, mit unserer Menschlichkeit und menschlichen Erfahrung zu sein, dass ich immer mehr in mir die Sicherheit finde, dass ich gar nicht so abhängig bin. Also ich meine, mein Hauptziel ist, dass irgendwann Leute sagen, danke Linda, das war richtig großartig und ich habe das Gefühl, ja, wenn ich mal merke, so geht jetzt, kann ich jetzt gerade gar nicht selber halten, dann komme ich zu dir, aber dass die Leute ja diese Selbstwirksamkeit und diese innere Stärke und Kapazität für sich entwickeln, so dass sie dem Leben und auch den Aufs und Abs halt neu begegnen können. Ja.
Du hast ja gerade so ein sehr intensives Bild gezeichnet, was vielleicht auch in den Köpfen von manchen Menschen herrscht, wenn sie an Breathwork denken, was vielleicht in Social Media propagiert wird, oder sie haben vielleicht auch schon mal so eine Erfahrung gemacht, wo sie zucken, krampfend am Boden lagen. Und ich habe auch schon Aussagen gehört von Freunden, die sagen, ja, Breathwork habe ich schon mal gemacht, aber das ist nichts für mich, das ist zu doll. Mhm. Ja, es ist zu intensiv, es war zu heftig für mein Nervensystem.
Ja.
Da gibt es sozusagen ja auch viele Mythen rund um Breathwork. Du hast gerade eins schon angesprochen, so es muss doll sein, damit es wirksam ist, glaube ich.
Ja.
Vielleicht kannst du mal ein bisschen dazu sprechen, also diese vielleicht auch Idee, die, glaube ich, in den Köpfen vieler Menschen besteht, dass es doll sein muss und eben dieses Rumschreien oder was weiß ich, oder Zucken und sofort heulen und.
Ja. Ja, ich hatte letztens ein Telefonat mit jemandem, der mir sehr wichtig ist, und sie hatte mir von einer Breathwork-Erfahrung erzählt, wo, und das ist nicht, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber ich glaube schon, dass wir eine tiefe Verantwortung haben, als Practitioner unsere Arbeit wirklich zu verstehen und zu verstehen, was eben passiert und wo, wie feintuned wir sein müssen mit der Kapazität und den der Psyche und des Körpers. Wir können nicht nur alle Türen weit öffnen und dann, ja, mach mal. So, wir müssen natürlich spüren können auch, wie weit können wir denn mit jemandem gehen, so dass wir ein bisschen erweitern, ohne die Leute zu überfordern. Und sie hatte eben erzählt, dass die Frau, die diesen Breathwork Circle geleitet hat, gesagt hat, ja, und wenn eure Hände krampfen, dann macht ihr das richtig, atmet weiter, ihr seid kurz davor, was Großes loszulassen. Und da zieht sich bei mir alles zusammen, um ehrlich zu sein. Ich möchte hoffen, dass das ihre beste Intention ist und dass das, ja, dass sie wirklich glaubt, dass das der Weg ist. Aber ich glaube, dass es super wichtig ist, die Physiologie auch zu verstehen. Und wenn jemand krampft, dann hat das was mit der Blutzusammenstellung und den Veränderungen in unserer Nervenaktivität zu tun. Und dass das nicht gleich bedeutet, wir halten noch an was fest und wir müssen einfach nur loslassen. Diese Frau ist dann rumgegangen und hat zu meiner Bekannten gesagt, you just need to let it go, sweetheart. Und es funktioniert halt nicht, weil natürlich kann da was runterstecken, wo jemand noch nicht die Emotion zulässt. Und dadurch, dass jemand die Emotion noch nicht weiß, wie er sie fühlen kann und davor vielleicht auch Angst hat, es so zurückhält, dass unsere Atmung sich verändert und wir dadurch unsere Blutzusammenstellung nochmal extremer verändern und natürlich dann unser Körper darauf reagiert und wir am Krampfen sind. Das kann natürlich, da kann ein Zusammenhang sein. Aber als Practitioner zu wissen, okay, der Körper reagiert, muss ich da jetzt durchpushen? Und du musst das jetzt nur loslassen und du musst jetzt am besten schreien und klopfen auf den Boden? Oder kann ich sehen, okay, da verändert sich gerade was. Ich kann sehen, dass das sprengt die Kapazität der Person vor mir. I see you. Ich nehme das wahr und ich halte dich jetzt da drin und ich leite dich da raus. Weil vielleicht geht es erstmal nur darum, sich mit dem Zustand anzufreunden und dann rauszugehen und zu merken, okay, weil das kann bei ganz vielen Leuten Angst. Ich habe viele Leute, die zu mir kamen und meinten, ja, ich hatte dann die Pfötchenstellung, also dass die Hände so krampfen. Ich habe total Angst bekommen. Das kann natürlich eine Chance sein, sich zu gucken, was kommt denn eigentlich im Körper hoch, wenn wir Angst verspüren. Aber jemanden da durchzupushen, bringt überhaupt nichts meiner Meinung nach. Weil die Leute können es oft nicht halten. Und das ist dann, wo sie ihren Körper vielleicht verlassen oder irgendwie in Panik verfallen. Also ich glaube, ja, dass es wirklich darum geht, mit der Kapazität der Psyche und des Körpers von jemandem zu gehen, anstatt, und das ist Schritt für Schritt und langsam, wie du ja auch meintest. Und manchmal braucht der Körper eher Ruhe, auch wenn der Verstand sagt, ja, heute haben wir dieses Kindheitsthema oder da arbeiten wir jetzt mal durch. Und das langsam wirklich von unten heraus aufzubauen, anstatt gleich die Tür zu so großen, tiefen, verletzbaren, tief konditionierten Themen zu öffnen und dann eigentlich aber gar nicht die Fähigkeit zu haben, damit umzugehen. Ja, ich glaube, das ist so, ja, was ich irgendwie über die Jahre auch gelernt habe. Meine allererste Breathwork-Erfahrung vor Edward war auch eine, die so extrem war, die mich so aus der Bahn geworfen hat, dass ich bis heute nicht ganz verstehen kann, was passiert ist. Ich konnte es gar nicht einordnen. Und ich war danach einfach so on the edge auch ein bisschen, weil mein Nervensystem war so so aktiviert und ich hatte gar nicht die Kapazität, mich wieder selber zu regulieren. Und dann lassen wir die Menschen in die Welt raus und dann sieh mal zu, wie du das jetzt irgendwie machst. Also ich glaube, wir sind eine, oder viele Menschen sind einfach so überstimuliert, aber dann gleichzeitig auch so taub und disconnected, dass viele diese krass intensiven Körpererfahrungen und psychischen Erfahrungen suchen, um sich irgendwie zu spüren. Und ich glaube, darin liegt so ein bisschen, wir müssen einfach vorsichtig, glaube ich, damit sein. Weil also im Grunde reinforcen wir die ganze Zeit irgendwie nur das Gleiche, höher, schneller, ich brauch's noch intensiver, damit sich's richtig anfühlt. Ich muss eigentlich, wie viele Leute hatte ich, die meinten, aber ist ja nicht so richtig, was vielleicht passiert. Und ich wollte doch aber, dass was passiert. Und dann damit können wir arbeiten, weil das ist ein Glaubenssatz, es muss eigentlich was passieren, es muss irgendwie schmerzhaft sein, es muss immer so ein ganz krasser, großer Aha-Moment sein, damit ich das Gefühl habe, das war es jetzt wert oder jetzt hat sich was verändert. Aber was ist, wenn dein Körper und deine Seele und deine Psyche in dem Moment einfach nur eine Pause brauchten und wir lernen, was es bedeutet, zu ruhen, uns aufzutanken, damit zu sein? Kann das genug sein? Ist es mir das dann trotzdem auch noch wert? Oder ja, sind ganz viele Sachen, die dann irgendwie so hochkommen, mit denen man dann auch arbeiten kann.
Du hast vorhin gesagt, dass Kontrollverlust notwendig ist, auch für Heilung. Mhm. Und gleichzeitig auch Sicherheit. Mhm. Ja, also das ist sozusagen in einer gewissen Art und Weise ein Spannungsfeld. Ja, also wenn man auf der einen Seite brauchst du aber auch erstmal dieses Gefühl, ich bin hier sicher, ich bin gehalten, ich bin getragen, den Raum, den du schaffst, so wundervoll schaffst, wo Menschen sein dürfen, alles fühlen dürfen, um darin sozusagen in dieser Sicherheit eigentlich loszulassen oder die Kontrolle loszulassen.
Ja.
Kannst du vielleicht kurz ein paar Worte dazu sagen, warum braucht unser Nervensystem Sicherheit für Heilung? Warum ist es so zentral?
Mhm. Ich kann vor allen Dingen ein Beispiel geben zu meinem Thema was ich hatte lange mit Essstörung. Ich hätte diese Essstörung, das hat mir so viel Kontrolle gegeben über, wenn ich natürlich 24/7 mich damit beschäftige, was ich esse, wie ich aussehe, wie viel Sport ich mache, dann lenke ich mich so sehr davon ab, vor den Gefühlen, vor denen ich so Angst hatte, sie zu fühlen. Und deswegen hat mir in den Momenten, da wo ich stand, was ich wusste, was ich konnte, was mein Umfeld war, war das die Sicherheit, die ich mir natürlich irgendwie erschaffen habe. Weil das andere hat sich so unsicher angefühlt. Also auch diese Coping Mechanisms, die wir so entwickeln, nicht zu dämonisieren, weil sie haben uns so lange geholfen. Und für mich war es dann aber, dass sie irgendwann, wo ich gemerkt habe, okay, die haben mir irgendwie in diesen schwer emotionalen Phasen geholfen, dass ich nicht überwältigt bin von meinen Gefühlen, weil ich meinen Fokus so sehr auf Essen und Körper gerichtet habe. Aber jetzt dienen sie mir ja gar nicht mehr, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich werde verrückt. So, das dreht sich nur noch darum und der Schmerz kam natürlich irgendwann, kommt er auch durch diese Kontrolle, dieses Kontrollverhalten durch und es wirkt nicht mehr so sehr. Und ich glaube, die Erfahrung war dann, okay, da ist jemand oder eine Practice, die mich erstmal hält, wo ich es nicht selber kann. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und zu merken, okay, und ich werde aber gehalten, ich werde nicht verurteilt, ich werde in meiner absoluten Menschlichkeit gesehen und gehalten. Und dadurch habe ich natürlich ein neues verkörpertes Gefühl gehabt. Ich konnte erstmal lernen, so fühlt sich das jetzt an. Okay, die Gefühle kommen hoch, die sind irgendwie auch manchmal irgendwie beängstigend oder schmerzhaft, aber erstens, ich bin nicht alleine und so fühlt sich das in meinem Körper an. Und wow, wenn ich durch diese Welle an Gefühlen durch bin, dann fühlt es sich so an und die Person ist immer noch da. Das heißt, dass ich erstmal eine ganz neue körperliche Erfahrung machen durfte mit jemandem in Relationship. Die meisten unserer Wunden passieren in Relationship, also in Beziehung. Und das durfte ich machen, dass jemand mir hilft, wo ich mich nicht regulieren konnte. Und das langsam aufzubauen, dass ich die Sicherheit in mir finden konnte, indem ich neue Erfahrungen machen durfte, die eben sind, es ist alles okay. Jemand nimmt mich so, wie ich bin. Jemand hält mich aber auch, also jemand überfordert mich nicht mit meinen eigenen Themen, sondern geht Schritt für Schritt mit mir dadurch. So fühlt sich das an, okay. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, im Alltag, okay, da ist ein Anflug von Einsamkeit. Und dann konnte ich es aber viel mehr erkennen und mich erinnern, wie dieses Gefühl auch einfach in mir war, da drin gehalten zu werden, dass es okay ist, dass es natürlich irgendwie intensiv manchmal ist, aber was ist, wenn ich mich jetzt einmal selber hinsetze und diese Einsamkeit halte und mal gucke, wo sie in meinem Körper resoniert und einfach mal mit dir bin und habe gemerkt, das ist gar nicht so beängstigend und dass es eigentlich total schön war, langsam diese Beziehung zu diesen Anteilen zu mir aufzubauen, die ich so lange versucht habe, loszuwerden. Wir alle sprechen irgendwie von Release und das müssen wir alles loslassen. Ich glaube gar nicht, dass es so sehr darum geht. Also ich verstehe das Konzept und ich benutze die Worte auch manchmal, aber es geht mehr darum, gefühlt die Sachen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, okay, du bist der Selbstzweifel, du bist die Einsamkeit. Ich nehme dich mal in die Hand, was hast du eigentlich zu erzählen? Ich gebe dir mal den Raum, ohne natürlich, ich bin die Einsamkeit. Ich gebe dir den Raum, ich fühle dich mal, ich höre dir mal zu. Und dann gucken wir. Und normalerweise flacht das Ganze irgendwann wieder ab und wir verstehen. Und der Teil so, okay, ich muss gar nicht so laut immer schreien, damit die mich hört, sondern die nimmt mich auch so, wie ich bin. Und das ist im Grunde wie, ich meine, Kinder sind doch du hast ja auch Bodhi. Das ist doch das perfekte Beispiel. Durch welche Emotionen die so in einem Tag laufen, wenn sie natürlich auch den Raum und die Unterstützung von uns Erwachsenen erfahren. Da freuen die sich über irgendwas und in der nächsten Sekunde tiefe Trauer über das Spielzeug, was kaputt gegangen ist, drehen sich um, sehen den Hund und ganz große Faszination. Und so durchlaufen die ihre Emotionen, weil sie zulassen. Und ich glaube, das ist, woran wir uns auch wieder orientieren dürfen, ist den Emotionen auch einen Raum zu geben. Natürlich einen geerdeten, richtigen Raum und nicht vollkommen davon eingenommen zu sein, aber dass sie auch ihren Grip verlieren, wenn wir sie zulassen. Ja.
Sehr schön. Ich habe zwei Gedanken gehabt, als du gesprochen hast. Einmal zu dem Thema Loslassen, weil da geht es ja sehr viel drum im Yoga, in allen Heilungspraktiken im weitesten Sinne. Mal loslassen, loslassen, release, release. Ja, und was du auch gerade so schön gesagt hast, geht manchmal eher darum, es an die Hand zu nehmen. Ich habe neulich so einen schönen Satz gehört. It's not about letting go, it's about letting it in.
Mhm.
Also es eigentlich näher erstmal an dich ranzuholen und nicht zu sagen, Angst, hau ab, schnell weg mit ihr, sondern erstmal so, wow, okay, da ist eine ganz tiefe Angst, so, ne? Und dann erstmal das zu fühlen und Ja zu sagen dazu und es wirklich an dich ranzulassen, bevor du es loslässt. Und dann kann man ja auch wieder loslassen, aber erstmal so dieses letting it in eigentlich.
Ja,
ne?
Total. Und das ist genau das, was ich meinte. Hätte ich einfach so gesehen, diese Kontrolle losgelassen, die mir dieses kontrollierte Essen und Sport und so alles zu tracken gegeben hat. Ich wüsste gar nicht, es wäre alles, glaube ich, zerbrochen, weil es hat mir Halt gegeben. Und eben erstmal das reinzulassen, was da so drunter ist, damit das einfach den Grip verliert. Und ja, ich glaube, dass da was in den Sachen, sie reinzulassen, anstatt sie immer zu bekämpfen, zu denken, das ist was falsch mit mir und warum fühle ich jetzt das und warum mache ich das, zu sagen, hey, komm, wir setzen uns mal hin, da ist so viel Gold drin, weil die sagen, da ist der Weg drin. Das ist, wir verlieren manchmal das Gold, indem wir versuchen, Sachen zu schnell so einfach loszulassen. Ja.
Was glaubst du, warum hat unsere Gesellschaft so viel Angst vor Gefühlen?
Ich glaube, dass darauf ganz viel aufgebaut hat in unserer Gesellschaft und unsere Systeme ganz viel nur funktionieren, weil wir sehr das Weibliche abgeschnitten haben und sehr in den Kopf und sehr ins Rationale und Männliche gegangen sind, ohne das natürlich jetzt gerade auf Mann und Frau zu beziehen, sondern auf die Energien und Qualitäten des Männlichen und Weiblichen. Aber dass vieles nur funktioniert, indem wir uns von unseren Gefühlen abgetrennt haben. Und wie kann ein Krieg funktionieren? Wie kann soziale Ungerechtigkeit passieren, wenn wir eigentlich mit uns wirklich tief im Inneren verbunden sind und uns erlauben zu fühlen und uns mit uns selber auseinandergesetzt haben und uns unsere Menschlichkeit und unser Fühlen erlauben, einen Zugang zu unserer Weiblichkeit haben? Und da fängt ja dann der Ripple-Effekt irgendwie an, dass es ist ja nun nicht nur die eigene innere Arbeit, weil so wie du an dir selber arbeitest, hat dann eine Auswirkung auf Body, also auf dein Kind, auf deine Familie, auf dein Umfeld, auf wie du vielleicht auch mit der Natur umgehst, welche Entscheidungen du triffst. Und ich glaube einfach, dass viele Systeme nur funktionieren, weil wir uns eben vom Fühlen abgetrennt haben und damit sind wir in der Lage, mehr Dinge zu tun, die einfach gegen unsere Menschlichkeit und gegen Liebe und Verbundenheit und die Zusammengehörigkeit gehen. Und ich glaube, dass die Zeit mehr denn je von uns das verlangt, dass wir dem wieder mehr Raum geben und zurückkommen. Und ich glaube, dass da wirklich, mein Papa hat immer gesagt, der erste Friede ist der innere Friede. Und ich kann nur zustimmen, umso mehr ich die Arbeit für mich selber mache und für andere. Umso mehr ich das in mir trage, umso mehr trage ich es in die Welt. Und damit kehrt jeder vor seiner Tür und plötzlich räumen wir alle gemeinsam auf, anstatt immer mit dem Finger auf alle anderen zu zeigen und nie im eigenen Inneren irgendwie zu gucken. Also ja.
Vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Weisheit hier, deines Wissens, deines Erfahrungsschatzes heute. Ich bin mir sicher, dass viele zugehört haben, gelauscht haben und gesagt haben, diese Erfahrung mit Linda möchte ich auch machen. Wie können wir dich treffen, wenn wir jetzt gerade nicht in Portugal sind? Was sind deine Angebote, Möglichkeiten, mit dir zu arbeiten in nächster Zeit?
Also, ich wohne natürlich überwiegend in Portugal. Also falls ihr mal an die wunderschöne Westalgarve kommt, könnt ihr natürlich mit mir One-on-One-Sessions machen. Und ab und zu mache ich auch kleine Gruppenangebote mit maximal 4 Leuten. Ansonsten jetzt Ende Juli habe ich noch einen Retreat hier in Portugal. Auch da, ich halte die Container oder das Setup immer sehr klein mit maximal 4 Leuten, damit einfach wirklich auch Space für jeden Einzelnen ist und jeder den Support auch bekommt.
Also es ist wirklich ein besonderes Retreat, muss man sagen, weil du hast nur 4 Teilnehmer im Vergleich zu, ne, so 16, 20 oder so in anderen Retreats. Es ist wirklich sehr persönlich und man geht wirklich sehr tief, kann man sagen.
Ich muss auch sagen, das hat für mich auch was ganz Wertvolles, weil ich einfach an den Menschen viel mehr dran bin. Ich habe die Chance, mit jedem mal eine halbe Stunde am Nachmittag oder Mittag oder Morgen, wenn ich merke, da bewegt sich was, okay, komm, wir setzen uns hin, wir trinken Tee, wir setzen uns in den Garten unter den Baum. Natürlich in einer größeren Gruppe ist das nicht so möglich und das ist so tiefe Arbeit. Natürlich werden da Themen hochkommen, auch gerade in Retreat, weil wir dann auch noch in so einer größeren oder einer anderen Beziehungsdynamik sind. Und das ist wunderschön für mich, auch einfach an den Menschen dran zu sein. Es ist auch irgendwo eine Wertschätzung von meiner Seite aus an die Menschen, dass sie sich denn der Arbeit auch öffnen. Also das ist am 29. Juli. Bis zum
3.
August.
Und manchmal kommst du ja auch nach Berlin, richtig?
Genau. Und ich fliege ab und zu nach Berlin, auch einmal Ende Juli, vor dem Retreat tatsächlich, einmal nach Berlin. Dort gebe ich One-on-One-Sessions und einen Breathwork-Circle.
Wie finde ich jetzt die Termine, wenn ich sage, ja, da möchte ich hinkommen? Berlin, ja, alles, I can do it.
Ja.
Oder das Retreat.
Ja, auf meiner Webseite. Und auf meinem Instagram-Kanal.
Genau, das packen wir natürlich in die Shownotes. Also unbedingt Linda folgen auf Instagram. The Human Return, ja, zur Menschlichkeit zurückkommen sozusagen. Und auch human-re.com. Wir packen es in die Shownotes. Und dann gibt's noch was ganz Besonderes dieses Jahr. Ich bin so stolz auf dich. Erzähl mal, was du vorhast.
Ja, ich glaube, als ich damals meine erste Breathwork-Session hatte, wusste ich, okay, oder die ersten Breathwork-Sessions hatte, wo ich gemerkt habe, wow, es verändert sich wirklich was. Dann war das so ein No-Brainer im Grunde, wow, das ist meine Bestimmung. Ich wusste es. Gefühlt wusste ich es von Tag 1. Und das war so schön, das in die Welt zu tragen. Und jetzt nach 5 Jahren das wirklich Vollzeit so gesehen zu machen, merke ich einfach, okay, der nächste Schritt kommt und ich werde selber Breathwork Practitioner ausbilden. Das Ganze findet ab August statt und es ist so ein, es gibt Online-Module, aber auch 3 in-person. Es gibt Dinge, die können wir eben online nicht machen, deswegen biete ich es natürlich auch nicht online an, den Menschen zu spüren, den Körper zu spüren, die Atemmechanik zu verstehen, damit zu arbeiten, das Zwischenmenschliche. Deswegen 3 In-Person-Module gibt es dann. Für das letzte fliegt auch Edward ein. Wir haben gerade die Flüge gebucht. Das heißt, dass wer auch immer sich für das Training entscheidet, natürlich auch noch firsthand von dem Founder von FBR Breathwork auch nochmal unterrichtet, ausgebildet wird. Und das Ganze endet dann Mitte Dezember und dann geht's noch ein 2 Monate Mentoring, um die Leute darin zu unterstützen, wie bringe ich denn, okay, jetzt bin ich in der Welt als Practitioner und da bewegt sich ja auch nochmal ganz viel und die Menschen darin dann auch nicht alleine zu lassen. Genau.
Klingt mega, mega spannend, diese Ausbildung. Für wen ist es geeignet? Also die Leute, die jetzt zuhören, schon eher Menschen, die schon einiges an innerer Arbeit gemacht haben, schon länger auf dem Weg sind. Mhm. Was sind so Voraussetzungen, so ein paar?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es natürlich schön, wer auch immer sich dafür interessiert. Und gleichzeitig erfordert das schon eine gewisse Tiefe in der eigenen Reise. Und das geht gar nicht darum, Menschen zu kategorisieren oder zu bewerten, aber wir halten Menschen in wirklich ihren tiefst menschlichen Prozessen und es gibt doch auch dieses Zitat, was im Grunde sagt, so du kannst jemanden nur da treffen und halten in der Tiefe, in der du dich selber auch ergründet hast. Und deswegen setzt es voraus, dass wir schon innere Arbeit auf welche Art und Weise auch getan haben. Und normalerweise lerne ich die Leute kennen vorher oder es gibt ja auch noch andere FBR-Practitioner weltweit, die oft mit Leuten zusammen irgendwie mal gearbeitet haben, eine Session gemacht haben und im Austausch sind und sagen, okay, ja, wir sehen auch irgendwie, da ist eine Kapazität, eine Fähigkeit Und wir glauben, dass das passt. Es ist natürlich ein etwas längerer Weg, irgendwie so da reinzukommen, ist jetzt nicht, ich gehe auf die Webseite und buche das einfach. Aber wir wollen natürlich auch sicher gehen, dass das für die Leute, die sich für eine Ausbildung entscheiden, auch das Richtige ist. Dass sie auch, dass wir glauben, die Leute selber und wir auch, okay, ja, ich glaube, das ist der Next Step und natürlich wachsen wir da rein. Natürlich müssen, niemand muss perfekt sein, gar nicht. War ich auch nicht und wir sind, also wir, der Weg hört ja nie auf, aber so eine gewisse Grundkapazität und ein Grundverständnis und innere Arbeit sind auf jeden Fall schon die Voraussetzung, ja.
Ja, danke. Und die Leute können dich ja auch bei einem kostenlosen Call einmal kennenlernen, richtig? Mhm. Kannst du kurz erzählen, wann findet es statt? Wann kann man teilnehmen?
Ja, jetzt am 30. Juni und zwar um 19 Uhr. 19 Uhr portugiesischer Zeit ist 20 Uhr deutscher Zeit. Genau, und es geht allgemein so ein bisschen um, im Grunde um das, worüber wir heute auch so ein bisschen gesprochen haben. Das ist ja tief menschliche Arbeit und ich glaube,
die Leute können wahrscheinlich auch ihre Fragen stellen, oder?
Total. Und sie können mich einfach kennenlernen, weil ich meine, ich gehe ja auch nicht einfach zu irgendwem ganz random im Grunde und sag ja, okay, und ich zeig dir hier jetzt mal meine tiefsten inneren Themen. Es muss ja irgendwo auch stimmen und für manche Leute stimmt es und für manche nicht und das ist auch total okay, aber die Chance zu geben, mich überhaupt kennenzulernen, in Verbindung zu treten und danach zu entscheiden, hey, habe ich richtig Bock, ich bin eh in Portugal, ich möchte eine Session machen, ich bin in Berlin, wow, das Retreat klingt irgendwie cool, hey, ich bin schon lange auf der Reise, ich habe schon die und die Ausbildung oder ich habe schon so viel Erfahrung, ich möchte unbedingt dieses Training machen. Aber es muss ja auch menschlich einfach resonieren und ja, irgendwie den Raum dafür einfach zu öffnen, sich, dass wir uns einfach verbinden, austauschen, Fragen stellen, und dann einfach schauen, was daraus auch entsteht. Ja.
Ja, super schön. Also wer Linda immer kennenlernen möchte bei ihrem kostenlosen Call oder natürlich könnt ihr sie auch jederzeit anschreiben über ihr Instagram oder über ihre Website. Und falls du unser spirituelles Zuhause, die Wanderbadwa Yoga Membership noch nicht kennst, dann wäre es ein weiterer Grund, die einmal auszuprobieren, nämlich haben wir eine wundervolle Somatic Journey mit Linda auf der Plattform. Ihr könnt es übrigens 10 Tage lang kostenlos testen, ganz ohne Risiko. Also kannst du jetzt machen, wir packen es auch nochmal in die Shownotes, den Link zu meiner Membership. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Reise angekommen. Vielen, vielen Dank, Linda. Es war mir eine große Freude, dass wir es endlich geschafft haben. Was wäre hier noch vielleicht ein letzter Satz, den du den Leuten mitgeben möchtest, wenn du dir vorstellst, wo immer sie gerade sind? Was würdest du ihnen gerne sagen, was sie vielleicht heute noch so in ihren Tag mitnehmen können? Oder auch, auch vielleicht aus diesem Podcast mitnehmen können?
Mhm. Ich glaube, dass du gut genug bist, so wie du gerade bist, mit allen Anteilen, die du an dir selber magst und die, mit denen du vielleicht auch so ein bisschen haderst. Und dass Heilung keine Performance ist, dass es okay ist, dass Dinge sich langsam entfalten. Und ich glaube wirklich zutiefst daran, dass wir einfach so viel Weisheit in uns tragen, wenn wir langsam den Zugang dazu finden und dass du nicht alles alleine machen musst, dass es okay ist, darin gehalten zu werden, um überhaupt ja, an diese Themen ranzukommen und dass es einfach okay ist, Mensch zu sein mit allen Facetten und dass auch dieser Weg und auch Breathwork nicht ist, um uns glatt zu bügeln, damit wir noch mehr funktionieren, damit wir immer irgendwie ruhig bleiben, sondern dass wir einfach ja wirklich in unseren sehr menschlichen, tief authentischen, wahren Kern und Ausdruck kommen.
Ja, vielen Dank, Linda, für deine Zeit heute. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Hiersein. Wenn du diese Podcast-Folge geliebt hast, das ist absolut kostenfreier Content, ihr Lieben, für euch. Bitte schickt ein bisschen Liebe zurück zu uns, zum Beispiel in der Art und Weise, dass du Linda folgst, dass du den Podcast weiterschickst, vielleicht an Freunde, die auch dieses Wissen und das, was wir hier vermittelt haben, heute gebrauchen könnten. Teil gerne diese Folge mit deinen Freunden, Familie und du kannst diese Podcast-Folge auch bewerten bei Spotify, bei Apple iTunes. Ich freue mich mal sehr, wenn du mir 5 Sterne hier hinterlässt. Das unterstützt meine Arbeit und dass ich weitermache. Falls du ein persönliches Kommentar hinterlassen möchtest, kannst du es auch bei Spotify direkt unter der Folge machen, neuerdings. Da freue ich mich total drüber und wir lesen die auch und antworten. Ja. Also falls du uns was sagen möchtest, schreib es uns gerne.
Und jetzt kommt die Sonne raus
in hier Portugal. Zum Abschluss. Wundervoll. Ja.
Danke, Wanda.
Ja, ich danke dir. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.